Freitag, der 4. August 23. Ich bin Malte, das hier ist der Fanso Fußballport. Also so langsam kommen wir echt auf Betriebstemperatur. Man merkt, das Feuer ist wieder voll an. Wir sind wieder bei, sagen wir vielleicht nicht 100%, aber zumindest so bei 80, 90, glaube ich, ist der Fußballbetrieb momentan wieder angekommen. Und auch der Fanso Fußballport. Und ich freue mich sehr, dass ihr da wieder dabei seid heute. Bei einer Folge an einem Wochenende, wo wir, wie gesagt, noch nicht bei 100% angekommen sind. Die erste Liga und die Erstligisten sind noch nicht wieder im Pflichtspielbetrieb. Allerdings rücken wir immer näher. Nächste Woche ist bereits die erste DFB-Pokalrunde, auf die ich mich immer sehr freue, aufgrund der möglichen Upsets, die wir da sehen. Wenn irgendein Erstligist gegen den Fünftligist verlieren kann, macht das doch immer sehr viel Spaß. Es passiert selten genug, zugegeben, aber ich finde es immer wieder cool. Als Underdog-Fan macht das auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock. Underdogs sind da auch oftmals die Zweit- und Drittligisten. Naja, zumindest ein paar Zweitligisten, die das Pech haben, quasi in den unteren Rängen zu sein und daher dann gegen Erstligisten spielen zu dürfen unter Umständen. Dazu, wobei zum Beispiel Eintracht Braunschweig als unterer Zweitligist spielt gegen Schalke. Das ist natürlich auch schon eine Aufgabe und spielt dann, glaube ich, danach am Spieltag auch direkt wieder gegen Schalke. Von daher viel Spaß damit. Aber zunächst erstmal wollen wir natürlich hier bei der aktuellen Woche bleiben, an der wir den zweiten Spieltag der zweiten Liga erleben. Dann den ersten Spieltag der dritten Liga, auf den ich zumindest auch, sagen wir mal, ganz kurz eingehen möchte, weil ich bin mir sicher, dass wir da in der Zukunft nicht mehr allzu oft drauf kommen werden, weil wir uns auf die ersten Ligen konzentrieren werden und auch auf den internationalen Fußball. Aber zumindest heute möchte ich die Gelegenheit mal nutzen, da wenigstens ein paar Worte zu verlieren. Vor allen Dingen natürlich auch aus persönlicher Sicht für mich sehr, sehr wichtig, da mein MSV Duisburg auch noch in der Liga ist. Ich weiß, viele haben den wahrscheinlich schon vergessen, aber der Traditionsclub ist immer noch da. In der dritten Liga, genauso wie viele andere. Aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ebenso natürlich wie auf das Damen-Länderspiel der Frauen gegen Südkorea. Auch das natürlich eine spannende Angelegenheit, auf die wir noch kommen werden. Und am Ende natürlich wie üblich unsere News and Notes. Bevor wir jedoch in den zweiten Spieltag der zweiten Bundesliga reinstarten, noch eine kurze Sache meinerseits. Denn am nächsten Montag erscheint die große Erstliga-Preview, bei der ich natürlich alle 18 Mannschaften wieder nach dem 3-Minuten-Prinzip einmal kurz durchsprechen möchte, alle Transfers analysieren, die ersten Spiele mal so ein bisschen durchschauen und vor allen Dingen den Stand zu besprechen, wo steht eure Mannschaft jeweils, was könnt ihr euch erwarten und wo werden eure Mannschaften garantiert am Ende der Saison landen. Also ich meine, ihr wisst ja, wie es läuft, ne? Ich werde euch das hundertprozentig sagen und wenn es falsch ist, dann ist es alles doch nur Betrug. Von daher widmen wir uns dem auf jeden Fall am Montag. Ich hoffe, dass ihr dann dabei sein werdet. Für heute allerdings starten wir erstmal wieder in Liga 2, die natürlich heute Abend am Freitag den zweiten Spieltag schon begründet. Und das beginnt mit den beiden Partien Hertha BSC Berlin gegen SVW in Wiesbaden und Paderborn gegen Osnabrück. Wir starten natürlich in der Hauptstadt bei der Hertha, die ihr erstes Spiel in Düsseldorf mit 1:0 verloren hat und dementsprechend ein wenig, ja, wie soll man sagen, verbittert in die zweite Partie geht. Auf der anderen Seite natürlich, jetzt sich auch denkt, Heimauftakt im Olympiastadion gegen den Aufsteiger, da sollten wir jetzt natürlich auch nachlegen. Da müssen wir jetzt die 3 Punkte holen, die wir in Düsseldorf verpasst haben. Es ist das erste Spiel überhaupt zwischen Hertha BSC und Wien Wiesbaden, witzigerweise. Also eine Premiere in der zweiten Liga. Bei der Hertha werden vor allen Dingen Winkler und Seyfried, die in Düsseldorf noch gespielt haben, beide verletzt fehlen, was natürlich sehr, sehr bitter ist. Die Hertha präsentierte sich in Düsseldorf vor allen Dingen auch noch nicht als eingespielte Mannschaft. Ich glaube, das ist auch relativ klar zu erkennen. Das hat auch Marco Richter nachher als Zitat gesagt, Zitat, wir hatten gute Ansätze, aber es ist kein Geheimnis, dass wir eine zusammengewürfelte Truppe sind. Das sagt natürlich auch eine Menge über den Stand der Mannschaft momentan aus, was Hertha angeht. Also wenn selbst einer der etabliertesten Spieler, der mittlerweile die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führt, sagt, eigentlich sind wir zusammengewürfelt, wir brauchen auf jeden Fall noch Zeit. Das spricht natürlich nicht für das allerhöchste Selbstvertrauen in der Mannschaft. Und klar, der Kader ist noch nicht fest fixiert. Leute kommen hinzu, Leute gehen noch. Ne, Luke Bakio steht noch auf der Abschussliste, sowie auch Suat Serda beispielsweise, der mit dem Kader schon nicht mehr so viel zu tun hat. Das ist natürlich ärgerlich, wenn man da noch keine wirkliche Gewissheit hat, wo man überhaupt tatsächlich steht. Von daher, der Ärger da durchaus nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz, die Saison läuft bereits. Also man muss jetzt bereits Leistung bringen, auch in einer Situation, in der man eben sich noch nicht hundertprozentig geeicht und ready fühlt, ist man trotzdem jetzt schon verpflichtet, das Beste zu leisten. Dazu beitragen soll bei der Hertha dann ab dem kommenden Spiel wahrscheinlich bereits Haris Tabakovic, Stürmer, der aus Österreich kam, ein Schweizer Nationalspieler nicht, aber ein Schweizer Spieler zumindest, Nationalspieler, genau. Jetzt habe ich ihn natürlich gerade verwechselt mit seinem Namensvetter Harry Seferovic, ehemaliger Frankfurter, an den man sich vielleicht erinnert. Von dem war ich nicht der größte Fan, weil er für mich irgendwie so ein bisschen der Chancentod vom Herrn war. Wenn man ihn aus Frankfurt so ein bisschen erinnert, vielleicht weiß man, was ich meine. Aber Tabakovic klingt auf jeden Fall nach einer guten Alternative im Sturm. Ob er jetzt direkt gegen wen von Anfang an auflaufen kann, wird sich zeigen. Ich rechne für den Moment erstmal nicht damit. Ich denke, Niederlechner wird im Sturm wieder starten, aber wir werden es sehen. Auf Wiener Seite natürlich auch ein großes Erlebnis. Ne? Erstes Auswärtsspiel jetzt wieder in der zweiten Liga und man fährt ins dicke Olympiastadion. Das hat natürlich auch schon was, auch wenn die Anfahrt dementsprechend natürlich recht lange ist, aber wie auch immer. Bei Wien scheint lediglich Verteidiger Vukotic nach dem Platzverweis gegen Magdeburg zu fehlen. Ansonsten ist die Mannschaft weitestgehend komplett. Außerdem haben wir ab dem zweiten Spieltag natürlich wieder das zweite Freitagsspiel. Lediglich letzte Woche war die Ausnahme aufgrund des großen Eröffnungsspiels zwischen dem HSV und Schalke 04. Wobei ich mich durchaus feiern würde, wenn wir wenigstens ein Freitagsspiel dabei hätten, was zumindest ähnlich viele Tore versprechen würde. Dazu, ja, da bleiben wir mal gespannt. Also wir wissen auf jeden Fall, der SC Paderborn zumindest hat in der letzten Woche für viele Tore bzw. ja, Gegentore garantiert, da sie ja mehr als, also im Grunde fast 90 Minuten in Unterzahl bei der Spielvereinigung Greuther Fürth ran mussten und 15-0 am Ende verloren. Dementsprechend ist auch klar, dass Musliu, der die rote Karte bekommen hat für das grobe Foul gegen Srebeni, für 3 Spiele gesperrt wurde. Der SCP hat da keinen Einspruch eingelegt, das Urteil da ist also komplett vollständig. Dementsprechend ist klar, dass Musliu dort fehlen wird. Natürlich wird der Spielstil für Paderborn in dem Fall jetzt gegen Osnabrück ein ganz anderer sein. Ne? Man spielt gegen den Aufsteiger, man spielt zu Hause, hat vermutlich einen großen Teil des, oder zumindest einen größeren Teil des Spiels 11 Spieler auf dem Feld. Dementsprechend kann man garantiert mit mehr Ballbesitz rechnen. Paderborn ist eine Ballbesitzmannschaft, das hat auch Trainer Lukas Kwasniok angedeutet. Und als Grund für die Niederlage dann im Endeffekt, vor allen Dingen für die deutliche Niederlage so ausgemacht, dass er der Meinung war, okay, wir konnten unser Spiel so einfach überhaupt nicht aufziehen, wenn du das ganze Spiel über einen Mann weniger bist, das ist gar keine Frage. Gegen Osnabrück bin ich der Meinung, kann man damit wieder rechnen. Paderborn wird vermutlich das Heft in die Hand nehmen und die Spielgestaltung als Favorit da auf jeden Fall übernehmen. Osnabrück sollte man jedoch nicht unterschätzen. Die haben gegen Karlsruhe glasklar gezeigt, dass sie moralisch auf einer guten Welle dabei sind und vor allen Dingen auch gute Leistungen bringen können gegen Mannschaften, die man als stärker einschätzt. Osnabrück hat 2-mal gegen den KSC ausgeglichen, musste zwar am Ende noch das 3-2 durch ein Traumtor hinnehmen, aber die Leistung war definitiv in Ordnung für einen Aufsteiger und das ist auch ein guter Ansporn jetzt für das Spiel in Paderborn, wo sich viele Leute wahrscheinlich auch nicht super viel ausrechnen, aber bei einer Auswärtsfahrt, die nicht allzu lang ist, ich glaube, es ist nur knapp über eine Stunde bis nach Ostwestfalen, ist man natürlich nicht ewig unterwegs und könnte sich deshalb gut auf das Spiel einstellen. Ein Veteran, der bei Osnabrück auf jeden Fall dabei sein wird, ist einer der Spieler, die ja bei mir so ein bisschen Stein im Brett haben, aber im negativen Sinne. Das ist John Verhoek, den ich seit seiner Duisburger Zeit nicht mehr wirklich leiden kann, in der ich das Gefühl hatte, dass er einfach nur da war, um da zu sein. Also er hat gefühlt nichts geleistet für den MSV. Und dann ist er nach Rostock gegangen und auf einmal ist er wieder da. Und das ist einfach, ne, John Verhoek, du bist auf jeden Fall nicht mein bester Freund. Jetzt frage ich mich nachträglich tatsächlich, ob sich John Verhoek jemals gewünscht oder auch nur darüber nachgedacht hat, mein bester Freund zu sein. Aber egal, da die Frage werden wir heute garantiert nicht beantworten können. Stattdessen gehen wir lieber auf die nächsten Spiele des Samstags ein, bei denen es Fragen gibt, die wir möglicherweise beantworten können. Das erste und in meinen Augen auch beste Spiel des Samstagmittags ist auf jeden Fall das Spiel St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf. Beide Mannschaften sind mit einem Sieg in die Saison gestartet, beide jeweils in schwierigen Umständen. Düsseldorf in einem nicht allzu guten Spiel gegen Hertha BSC haben sie im Endeffekt durch Daniel Ginczek den einen Lucky Punch gesetzt. Mit einem schönen Kopfballtor von der Seite, also das war durchaus ein schönes Ding. Und St. Pauli hat sich auf dem Betzenberg bei Kaiserslautern durchsetzen können. Im Endeffekt einfach dadurch, dass sie die Fehler von Kaiserslautern in der Defensive nutzen konnten. Also ich meine, der Elfmeter war definitiv nicht unbedingt notwendig. Und auch beim ersten Tor, ja, Lute ist da einfach als Torwart im Endeffekt nicht in der richtigen Position und kann Sartan nicht mehr abfangen. Dementsprechend beide glücklich in die Saison gestartet bis zu einem gewissen Maß. Auf der anderen Seite aber auch so sammeln gute Teams ihre Punkte. Ne? Dass man auch mal in Situationen, wo man eben nicht zwangsweise Favorit ist oder nicht zwangsweise in der besten Position steht, auch da 3 Punkte mitnehmen kann. In der letzten Saison gab es in beiden Spielen insgesamt zwischen St. Pauli und Fortuna Düsseldorf lediglich ein einziges Tor. Spricht also für eine Defensivschlacht. Mal gucken, ob das dieses Jahr genauso sein wird. Das Tor erzielte im Übrigen Ruven Hennings, der auch jetzt nicht mehr bei Düsseldorf ist, sondern in der dritten Liga bei Sandhausen aufläuft. Beide Teams haben natürlich hohe Ansprüche, wollen oben angreifen und eventuell die vermeintlichen Top 3 da irgendwo vom Sockel stoßen. Bei der Fortuna steht da vor allen Dingen der Japaner Ao Tanaka jetzt im Fokus, der nämlich das Interesse vom VfB Stuttgart, also aus der ersten Liga, geweckt hat. Das bleibt natürlich spannend zu beobachten, ob Tanaka da eventuell, ja, vielleicht sagt, erste Liga ist natürlich schon was Besonderes. Mal gucken, ob da was draus wird. Ich vermute mal tatsächlich, dass St. Pauli eventuell in der Situation jetzt leicht favorisiert sein wird, einfach aufgrund der Tatsache des Heimvorteils, weil beide Mannschaften haben ihre Stärken und vor allen Dingen in der Defensive. Und dementsprechend wird es mit Sicherheit ein spannendes Spiel werden, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass es ähnlich wie im letzten Jahr dann im Endeffekt 0-0 ausgeht. Ein interessantes Spiel sollte am Samstagmittag auch in Elversberg stattfinden, allerdings wird dieses nun nach Saarbrücken verlegt, was für die SV Elversberg natürlich umso ärgerlicher ist, weil Saarbrücken ja der klassische Saarland-Rivale ist. Das Stadion der Elversberger ist allerdings nicht bis zum Saisonbeginn fertig geworden. Es werden noch Umbaumaßnahmen vorgenommen. Dementsprechend muss dort ins, ich glaube, Rudolf-Jahn-Stadion, wenn ich mich recht entsinne, nach Saarbrücken ausgewichen werden. Ob das so wirklich ärgerlich ist, wird sich dann im Ergebnis im Endeffekt zeigen. Denn technisch gesehen wird Horst Steffen sich mit Sicherheit denken, mir ist relativ egal, wo wir Punkte holen, solange wir sie holen. Gerade als Aufsteiger natürlich wichtig. Und vor allen Dingen gegen eine Mannschaft, die ja zumindest letztes Jahr auch durchaus im Keller dabei war mit Hansa Rostock. Da ist es natürlich wichtig, dass die SVE da auch Akzente im ersten Heimspiel der Zweitligageschichte des Vereins setzen kann. Elversberg wird möglicherweise mit dem neuen Verteidiger Frederik Jäkel auflaufen, den sie von RB Leipzig ausgeliehen haben. Letztes Jahr spielte Jäkel noch bei Arminia Bielefeld, musste mit denen dann quasi in der Relegation am Ende auch den Gang in die dritte Liga angehen. Jetzt spielt er für die SVE. Mal gucken, ob er wirklich von Anfang an dabei sein wird. Ich könnte mir vorstellen, dass da Trainingsrückstand eventuell ein Grund ist, warum er vielleicht dieses Mal noch nicht von Anfang an dabei sein wird. Könnte aber durchaus eine Stütze werden im späteren Kampf um den Klassenerhalt. Die letzten beiden Spiele zwischen den Mannschaften Elversberg und Rostock fanden 2013 statt, also vor 10 Jahren, damals noch in Liga 3. Dementsprechend kann man die jetzt nicht so wirklich als Richtwert für die aktuelle Saison anwenden. Allerdings wird Hansa sich definitiv auf die starke Defensive vom Spiel gegen Nürnberg konzentrieren, vor allen Dingen auf Torwart Kolke, der einiges rausgenommen hat und Nürnberg dementsprechend auch dann quasi den Zahn gezogen hat und gesagt hat, ja, ihr kriegt hier jetzt keinen rein, ich gehe mit einer weißen Weste hier raus und gut ist. Und selbst nach einem Abseitstor, ich glaube, es war ein Handspiel vom 1. FC Nürnberg, hat Kolke quasi einfach gesagt, ja, nö, machen wir nicht, Tor zählt nicht, bin ich dabei. Gut, ich meine, ich weiß nicht, ob er diese Entscheidungsgewalt hat, muss ich zugeben, aber ich bin mir sicher, dass die Kogge mit einigem Aufwind in Richtung Saarland loslegen wird. Und das dritte Spiel des Samstagmittag bestreiten dann Kiel und Greuther Fürth. Dabei stellt sich im Endeffekt wieder nur eine Frage. Fressen Störche Kleeblätter? Nee, das fällt mir jetzt nicht schon wieder auf. Ich glaube, das hatten wir mit den Störchen und den Löwen schon ganz gut abgedeckt. Man kann ja durchaus eine Menge an Maskottchen und Tiervergleichen machen. Und bei Kiel mit dem Storch bietet sich das auch durchaus an, im Sinne von, hat der Storch dieses Mal 3 Punkte in seinem Wickel oder ähnliches. Aber dieses Mal wollen wir auf sportliche Themen eingehen, die in meinen Augen auch durchaus interessant sind. Vor allen Dingen bei Kiel, die nämlich den Vertrag mit Routinier Steven Skripski bis 2026 verlängern konnten. Skripski hatte wohl verschiedene Angebote, vor allen Dingen aus den Top 3 der zweiten Liga, also von Schalke und Hamburg explizit genannt. Allerdings ist er, wie gesagt, hat bei Kiel da seine feste Rolle, ist einer der Leistungsträger der Mannschaft und konnte dementsprechend, werden die Fans mit Sicherheit auch glücklich sein, dass Skripski da jetzt im hohen Norden verlängert hat. In Fürth ist ebenfalls die Stimmung sehr, sehr positiv, vor allen Dingen nach dem gelungenen Auftakt gegen Paderborn. Das Einzige ist, wir sind auch nicht hundertprozentig sicher, wie der Stand bei Dennis Rebeni ist. Er hat sich wohl eine Sprunggelenksverletzung zugezogen. Zunächst klang es nicht so schwer, wie anfangs erwartet, was schon mal was Gutes ist. Aber das Ergebnis und im Endeffekt auch dementsprechend seine Verfügbarkeit steht dabei noch aus. Wir wissen nicht hundertprozentig, ob Rebeni dabei sein kann. Er stand zumindest aktueller Stand nicht auf der Liste der Verletzten oder der Langzeitverletzten. Das könnte natürlich ein gutes Zeichen sein, ob Srebeni wirklich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er von Anfang an dabei sein wird, gerade mit so einer Blessur. Aber wenn er überhaupt dann quasi jetzt für die nächsten Wochen verfügbar sein wird, ist das für Fürth auf jeden Fall ein großer Vorteil. Am Samstagabend dann schnuppert die zweite Liga wieder Erstliga-Luft, vor allen Dingen, wenn man an die Historie dieser beiden Mannschaften denkt. Schalke zum ersten Heimspiel in der Veltins-Arena mit Veltins auf dem Trikot und in der Hand gegen den 1. FC Kaiserslautern. Schalke gegen die Roten Teufel, das ist natürlich wieder, also wenn man sich die Namen anguckt, ein großartiges Spiel. Ein wahnsinniges Spiel. Natürlich sind die Vorzeichen bei beiden Clubs sehr, sehr unterschiedlich. Schalke als Absteiger, Kaiserslautern als letztjähriger Aufsteiger, der souveränen Klassenerhalt erreichen konnte. Natürlich wollen wir auf beide so ein bisschen eingehen. Beim Schalker Club ist es natürlich nochmal ein bisschen was anderes, jetzt gerade in der aktuellen Situation, weil dort zwei Leute, die eben noch verkauft oder abgegeben werden sollten, jetzt den Verein tatsächlich noch verlassen haben. Haben wir zum einen Mehmet Aydin, der per Leihe in die Türkei zu Trabzonspor wechselt, und Florian Flick kehrt zurück zum 1. FC Nürnberg. Damit ist der Kader für die Schalker jetzt im Grunde mehr oder weniger gesetzt. Natürlich sind immer noch so ein paar Gerüchte im Raum für eventuelle Nachverpflichtungen, aber vor allen Dingen wird jetzt der neu geholte Verteidiger Timo Baumgartl eine große Rolle bei den knappen Spielen. Gerade wenn man auf das letzte Spiel gegen den HSV schaut, mit 5 Gegentoren, wo keiner so wirklich darauf einbauen konnte, die Verteidigung zu stabilisieren. Baumgartl und Kaminski jetzt sollen das auf jeden Fall übernehmen. Und die Kaiserslauterner Stürmer, die wir gleich auch nochmal besprechen werden, natürlich auch eine durchaus okaye Güteklasse haben, dann im Endeffekt kaltstellen sollen. Bei Schalke außerdem wichtig ist eventuell wieder ein Thema gewesen, was nicht so viel mit der Mannschaft zu tun hatte, aber mit dem Verein allgemein. Nämlich ist Dr. Bernd Schröder als Vorstandsvorsitzender zurückgetreten. Laut Kicker-Recherchen hat das im Endeffekt 3 Gründe, die man dazu nennen kann. Das eine ist, dass die Sponsorensuche, oder vor allem also die Trikotsponsorensuche, jetzt in dem Fall ja mit dem Ergebnis Veltins, den Anhängern und vor allem dem Vorstand des FC Schalke 04 definitiv zu langsam ging und zu lange gedauert hat. Tempo war vor allen Dingen auch ein Thema bei den strategischen Entwicklungen, die der Verein sich gewünscht hat. Und vor allen Dingen hat Schröder lange nicht den emotionalen Bezug zum Club, den eventuell andere Figuren vor allen Dingen auch dann für die zukünftige Planung haben sollen oder sich der Vorstand zumindest so wünscht. Das ist ja im Endeffekt immer so ein bisschen der Punkt bei der Sache. Schalke ist ein Club, der sehr stark auf Identifikation baut und will das auch in der Führungsetage dementsprechend so abbilden. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wer da eventuell demnächst die Position einnehmen wird. Auch in Kaiserslautern ist die Stimmung an sich ganz gut, trotz der Niederlage im ersten Spiel gegen St. Pauli. Natürlich wichtig ist vor allen Dingen, dass der neu geholte Stürmer Ragnar Ache seinen Einstieg gelungen ist mit dem Tor gegen St. Pauli. Natürlich ein großartiger Kopfball, ich glaube ein paar Minuten nachdem er eingewechselt wurde, was natürlich sehr, sehr wichtig ist. Wichtig ist aber auch, dass Terence Boyd, der im ersten Spiel nicht dabei sein konnte, jetzt wieder dabei sein wird. Dementsprechend ist die Konkurrenz im Sturm da auf jeden Fall groß. Ich vermute, dass der Stürmer, der vor allen Dingen jetzt im ersten Spiel von Anfang an da auf der Mannschaftsaufstellung stand, nämlich Lex Tiger Lobinger, auch einer der besten Namen der Welt, Lex Tiger Lobinger, muss man sich immer wieder auf der Zunge zergehen lassen, diesen Namen, also es ist einfach ein Highlight. Der wird wahrscheinlich nicht mehr in der Startaufstellung stehen oder eine große Rolle vor allen Dingen auch spielen, eventuell höchstens noch als Alternative oder als Tempomacher von der Bank. Vor allen Dingen wird aber weiterhin dann natürlich Boyd und eventuell dann noch Ache auf die Dauer da den Sturm bilden. Natürlich ist es da wieder wichtig, eben dieses Aufeinandertreffen zwischen FCK-Angriff und Schalke-Abwehr. Das ist im Endeffekt das, was vor allen Dingen auch für den FCK wahrscheinlich das größte positive Zeichen sein wird. Auf der anderen Seite müssen aber natürlich auch die defensiven Fehler abgestellt werden, die beim Spiel gegen St. Pauli vor allen Dingen für die Gegentore gesorgt haben. Auch der Sonntagmittag hat 3 sehr, sehr interessante Partien zu bieten, von denen wahrscheinlich eine, also zumindest in meinen Augen auf jeden Fall heraussticht, und das ist die Partie zwischen dem Karlsruher SC und dem HSV. Das ist ein Spitzenspiel, was man durchaus auch hätte auf einen Samstagabend setzen können oder auf eine, ja, ich sage jetzt mal Top-Spielposition in Anführungszeichen. Aber gut, ich meine, Schalke-Kaiserslautern hat da wahrscheinlich noch ein etwas höheres Plus, was den Fanbonus angeht in der ausverkauften Veltins Arena. Nichtsdestotrotz, wir haben hier 2 Mannschaften, die in meinen Augen auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Rolle spielen werden im Kampf um den Aufstieg. Sowohl Karlsruhe als auch der HSV. Bei beiden ist natürlich die Frage, wie sieht es aus mit der Defense? Gerade beim KSC, der sich mit Sicherheit darauf einstellen kann, dass die Offensivreihe der Hamburger denen da einige Probleme bereiten wird. Wie kann Robert Glatzer gestoppt werden? Das ist natürlich was, was definitiv nicht so einfach ist. Und auf der anderen Seite zeugt das auch ein bisschen für das, was Marvin Wanicek nach dem Spiel gegen Osnabrück gesagt hat, nämlich, es kann nicht sein, dass wir jedes Mal 3 Tore brauchen, um ein Spiel zu gewinnen. Und damit hat er natürlich auch recht. Also man muss die Abwehr auch sattelfest genug machen, um jetzt in dem Fall zum Beispiel Robert Glatzel dann auch stoppen zu können. Selbiges gilt aber auf der anderen Seite auch für den HSV. Die Stabilisierung der Defensive steht da ganz klar im Vordergrund, nachdem im ersten Spiel natürlich einige Leute auch verletzt ausgefallen sind, was das ganze Unterfangen natürlich dementsprechend auch nicht leicht machte, werden einige Spieler zumindest wieder dabei sein können, so wie unter anderem Dennis Hadžikadunić, ich versuch's einfach nochmal, der zumindest beim Training wieder vollkommen teilnehmen konnte. Und Kapitän Sebastian Schonlau jedoch, der wird es wahrscheinlich nicht zum Spiel in Karlsruhe schaffen, wieder komplett fit zu sein. Das Problem ist, Auf der anderen Seite in der Offensive gibt es ebenfalls weiterhin Ausfälle. Dazu gehören Ludovit Reis, der ja mit seiner Schulterverletzung auch bereits letzte Woche nicht dabei sein konnte. Und jetzt hat sich Emmanuel Ferrei wohl im Training eine Knöchelblessur zugezogen und droht ebenfalls auszufallen. Also der HSV dünnt quasi aus, bevor die Saison auch nur irgendwie so richtig im Laufen ist, in Anführungszeichen. Das natürlich sehr, sehr ärgerlich ist, gerade jetzt so zum Start, wo man eigentlich denken sollte, die Mannschaft sollte so fit wie möglich sein. Aber ich bin mir trotzdem sicher, dass der HSV gegen Karlsruhe eine Top-Leistung bringen kann, vor allen Dingen dann wieder offensiv. Selbst wenn Ferrei fehlt, Laszlo Benesch hat ja ebenfalls gegen Schalke eine absolute Top-Leistung gezeigt in meinen Augen. Von daher ist das definitiv auch keine Frage, dass der HSV da mit Sicherheit einiges bringen kann und vor allen Dingen offensiv auch gegen den KSC mit Sicherheit überzeugen wird. Definitiv nicht überzeugt, sondern vor allen Dingen mehr enttäuscht haben Hannover 96 und der 1. FC Nürnberg am ersten Spieltag. Beide Mannschaften sind ja so die klassischen Mannschaften, die irgendwie gefühlt mehr von sich selber halten als die ganze zweite Liga, wie man in den Ergebnissen oftmals auch sehen kann. Es ist das Duell der Enttäuschten von den Ergebnissen am ersten Spieltag, aber auch der Enttäuschenden, weil sie irgendwie gefühlt regelmäßig ihren Fans schlechte Laune machen mit den Ergebnissen, die sie so einfahren. Beide Mannschaften rennen jetzt bereits ihren Erwartungen irgendwie nach dem ersten Spieltag so ein bisschen hinterher. Hannover startet gegen einen Aufsteiger mit Elversberg und denkt sich, ja gut, wir sind hier klar favorisiert, nein, wir werden auf jeden Fall 3 Punkte holen und alles ist gut. Und auf einmal liegen die noch in der ersten Halbzeit mit 2-0 gegen Elversberg zurück. Und die Aufholjagd zum letztendlichen Punktgewinn liegt ja auch fast nur an der Einwechslung von Tresoldi, der einfach ein Riesentalent ist, der sich auch immer mal wieder zeigt und auch klar zeigt, worum es dabei geht, um mit dieser Mannschaft erfolgreich sein zu können. Natürlich ist es bitter um die Verletzung von Harvard Nielsen, das ist gar keine Frage. Auf der anderen Seite wird das aber dann auch wahrscheinlich dazu führen, dass Tresoldi jetzt beginnt und dementsprechend auch dann eine ordentliche Leistung bringen wird. Auch beim 1. FC Nürnberg hat sich ein Hoffnungsträger so ein bisschen rauskristallisiert im Spiel in Rostock. Das war der Japaner Hayashi, der eingewechselt wurde spät und immerhin, ja, ist natürlich ärgerlich, dass, also er hat ein Tor erzielt, aber es wurde dann nach einem Handspiel, was in meinen Augen vermutlich richtig ist, dann abgepfiffen, aber hat eine ordentliche Energie in den Club gebracht und in die Mannschaft gebracht in diesem Moment, wo es dann darum ging, auch einfach mal zu zeigen, wir sind wenigstens noch da und lassen uns hier nicht abkanzeln. In meinen Augen ist nichtsdestotrotz Hannover hier ganz klar favorisiert. Auch wenn es auswärts in Nürnberg der Fall ist, dass das Spiel dort stattfindet, Hannover ist die Mannschaft, die von beiden Clubs den definitiv besseren Kader hat und in meinen Augen dadurch eigentlich auch bessere Chancen haben sollte, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Die letzte Partie des zweiten Spieltags ist ebenfalls ein, ja, in Anführungszeichen Nachbarschaftsduell zwischen dem 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig. Ich glaube, zwischen denen liegt auch ungefähr eine Stunde Anfahrt, von daher durchaus machbar und relativ angenehm für die Gäste aus Braunschweig. Aber das wird auch ein spannendes Spiel, auch zwei Mannschaften, die sich wahrscheinlich am Ende der Saison eher am unteren Ende der Tabelle finden werden und die um jeden Punkt kämpfen müssen. Braunschweig hat das ja am letzten Spieltag knapp gegen Kiel nicht geschafft, Punkte einzusammeln. In mehr oder weniger der letzten Minute konnte Kiel da den entscheidenden Treffer zum 1-0 erzielen, was natürlich umso ärgerlicher war für die Löwen. Auf der anderen Seite Magdeburg ebenfalls mit Sicherheit nicht zufrieden mit dem Ergebnis gegen Wien Wiesbaden, da nur einen Punkt geholt zu haben in Überzahl. Das ist natürlich auch nicht unbedingt der Anspruch, den eine Mannschaft hat, die eigentlich ja jetzt im zweiten Jahr klar machen will, wir gehören in die zweite Liga, wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Spannend wird vor allen Dingen die, ja, Rückkehr von Jens Hertel jetzt als Braunschweig-Trainer zum FC Magdeburg, der ja damals den FC überhaupt erst in diese neuen Höhen gebracht hat. Ich glaube, 4,5 Jahre war er dort letztlich Trainer, was natürlich eine ganze Menge auch aussagt für die Wertschätzung, die der Verein für Hertel hatte. Und was in meinen Augen sehr, sehr spannend zu beobachten ist, auch ein lustiger Stat aus dem letzten Jahr. Magdeburg war ja letztes Jahr die Mannschaft mit dem meisten Ballbesitz aller Zweitligisten im Schnitt. Und waren am Ende Platz 11. Und das als Aufsteiger auch noch. Das, finde ich, sagt schon eine Menge auch über den Spielstil aus, den Christian Titz da fährt. Auf der anderen Seite hat Braunschweig natürlich genau das Gegenteil. Braunschweig ist die Mannschaft mit dem geringsten Ballbesitz gewesen. Das muss natürlich nichts heißen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, um das Ganze jetzt mal so auf die Spitze zu treiben, warum sollte Magdeburg in diesem Spiel nicht einfach 90% Ballbesitz haben? So, keine Ahnung, das ist einfach ein komplett einseitiges Spiel und am Ende verlieren sie wahrscheinlich dann 0-1. Also das ist so die klassische Erwartung, die ich dann an so ein Spiel habe. Ich denke, dass Magdeburg favorisiert ist, keine Frage, aber sie müssen aus ihrem Ballbesitz natürlich dann auch dementsprechend zum Beispiel mehr machen als beim Spiel gegen Wien. Und da haben wir es. Alle wichtigen Infos für den zweiten Zweitligaspieltag und alle neuen Partien in etwas über 20 Minuten. Finde ich ist durchaus eine faire Aussage. Ich will aber auch nochmal kurz klar machen, wenn, wie gesagt, dann in den nächsten Wochen die großen Ligen alle wieder starten, also die ersten Ligen letztlich, die zweite Liga ist auch eine große Liga, wie wir wissen, aber die ersten Ligen wieder starten, wird sich der Fokus natürlich dorthin gehen, ein bisschen verschieben. Das heißt, so ausführlich wie aktuell werden wir die zweite Liga dann nicht mehr besprechen können. Natürlich werden wir auf die wichtigsten Ereignisse eingehen, das ist keine Frage. Aber ich hoffe, ihr, zumindest die Zweitliga-Fans wie Matthias beispielsweise, so traurig er darüber sein muss, aber ich hoffe, ihr genießt momentan die zweite Liga sehr. Und hoffentlich werden die Spiele auch genauso weitergehen, wie es am ersten Spieltag der Fall war. Sei es mit hohen Ergebnissen, sei es mit vielen Toren. Ich habe auf jeden Fall mega Bock drauf. Und nach der Pause machen wir dann auch direkt weiter. Bis gleich. Wenn ihr auch mal Lust habt, euch im Fanso-Fußball-Pod über eure Lieblingsmannschaft, die Bundesliga oder alles, was mit Fußball zu tun hat, zu unterhalten, meldet euch einfach. Bei Fanso-Sports auf Twitter oder Instagram oder schreibt mir eine Mail. fansosports@gmail.com. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal dabei wärt. Weil ganz ehrlich, was gibt es Besseres, als einfach zu zweit über Fußball zu reden? Wir sind aus der Pause wieder da. Ich habe die Gelegenheit auf jeden Fall mal eben schnell genutzt, um mir was zu essen zu machen. Wenn man so hart arbeitet und sich mit einem Podcast damit beschäftigt, wo ja auch die Stimme ständig dabei sein muss, dann sollte man sich auch dementsprechend verpflegen und auch immer mal wieder einen Schluck trinken, wenn es die Gelegenheit so hergibt. Und das, ja, ist auf jeden Fall wichtig. Also für alle, die mal Bock haben, sowas zu machen oder das mal versuchen wollen, das ist einer der wichtigsten Faktoren, die man dabei auf jeden Fall hat. Ich möchte jetzt aber mit euch auch noch ein Thema ansprechen, bei dem ich relativ sicher bin, dass wir in näherer Zukunft nicht mehr so oft die Gelegenheit haben werden, darüber zu sprechen. Das ist ein Herzensthema meinerseits, weil halt meine Lieblingsmannschaft eben genau dort unterwegs ist. Das ist die dritte Liga. Die dritte Liga ist Teil des deutschen Profifußballs. Sie ist keine Amateurliga, sie gehört dazu. Dort kommen sehr, sehr viele erfolgreiche, auch heute erfolgreiche Spieler her, die in der dritten Liga ihren Start gefunden haben. Und die dritte Liga ist auch einfach geil. Also ohne Scheiß, das sage ich jetzt nicht nur als Fan der Mannschaft, die dort spielt mit dem MSV Duisburg. Ich selber gebürtiger Duisburger, ne, die mich kennen, die wissen das. Aber auch außerhalb davon, die dritte Liga macht einfach Bock. Es gibt so viel Interessantes an dieser Liga zu beobachten. Und ich meine, klar, es gibt viele Leute, die sich mit der ersten Liga zufrieden geben und sagen, okay, ich habe da genug, da spielt mein Verein, damit bin ich zufrieden. Aber schauen wir uns die dritte Liga doch einfach mal an. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der zumindest so ein gewisses Interesse daran gewinnen kann, wenn ich euch dazu ein bisschen was erzähle. Zum einen hat die dritte Liga eben einen ganz großen Vorteil. Sie besteht aus einer ganzen Menge Traditionsvereinen. Ich habe mir hier mal so eine kleine Gruppenliste mehr oder weniger gemacht, die ich mit euch einmal durchgehen möchte, um euch zu zeigen, wer alles überhaupt in der dritten Liga dieses Jahr dabei ist. Ein paar der Dinge, die ich euch jetzt erzählen werde, sind bestimmt einigen, ja zumindest eher intensiven Fußballfans schon bekannt, aber ich denke mir, es gibt bestimmt auch ein paar Leute, die vielleicht nicht so den Draht zur dritten Liga haben, deswegen verzeiht mir das, wenn ein paar Dinge jetzt eventuell schon offensichtlich sind. Aber die meisten wissen bestimmt, dass die dritte Liga natürlich aus 20 Teams besteht und nicht aus 18 wie die erste und zweite Bundesliga. Dementsprechend gibt es natürlich mehr Spiele, insgesamt ist einfach auch mehr los. Und die Stadien sind auch trotzdem immer sehr, sehr gut gefüllt, zumindest bei den meisten Clubs. Ich denke, wir gehen da einfach mal ein Stück durch. Ich habe mir hier vier Gruppen überlegt, in die man meiner Meinung nach zumindest die Drittligisten sehr, sehr gut einteilen kann, wenn man sie sich so anschaut. Wir haben vor allen Dingen, und das ist halt die große Gruppe, warum die dritte Liga eben so interessant ist, wie sie ist. Wir haben die Gruppe der Traditionsclubs. Das sind Mannschaften, die vor allen Dingen in ihrer Geschichte halt schon teilweise sehr, sehr Großes geleistet haben, bis hin zur ersten Liga, teilweise im internationalen Geschäft sogar vertreten waren und wenigstens in der zweiten Liga teilweise schon sehr, sehr große Leistungen gebracht haben, wie wir gleich sehen werden, wenn wir die Namen hören. Das sind, wenn wir uns das angucken, im Endeffekt ist es die halbe Liga. Das ist halt das Faszinierende dabei. Die halbe Liga besteht aus Traditionsclubs. Wir haben Erzgebirge Aue, Arminia Bielefeld, die ja gerade erst aus der zweiten Liga abgestiegen sind. Dann haben wir Dynamo Dresden, auch einer der ganz, ganz großen Clubs. Den MSV Duisburg, bereits angesprochen, mein Lieblingsverein. Rot-Weiß Essen, das Ruhrgebietsteam auf der anderen Seite. Dann haben wir Waldhof Mannheim, 1860 München, Preußen Münster, die gerade erst jetzt aus der Regionalliga West überhaupt wieder aufgestiegen sind in die dritte Liga. Den ersten FC Saarbrücken und die Spielvereinigung Unterhaching. Das sind alles Namen, mit denen der gebildete Fußballfan mit Sicherheit was anfangen kann oder über den man mindestens relativ kurz zumindest ein paar Worte verlieren kann. Einige von denen haben Bundesliga-Erfahrung und Zweitliga-Erfahrung und teilweise sogar Europacup-Erfahrung. Der MSV Duisburg hat lange Zeit lang in den 80er, 90er Jahren auch mal im UI-Cup und ich glaube damals noch dem alten UEFA-Cup mitgespielt. Und auch anderen Mannschaften geht das so. Rot-Weiß Essen hat eine ganz, ganz große Geschichte. Das ist ein riesig großer Club, traditionell. Dementsprechend, das sind Vereine, die eben nicht nur Geschichte mitbringen, sondern dementsprechend natürlich auch eine ganze Menge Fans. Da kommen wir gleich nochmal kurz drauf zu sprechen, wenn wir in die Details gehen. Aber das sind auf jeden Fall Clubs, die eine Menge Interessenten und auch eine Menge Tradition haben. Dann haben wir die sogenannten erfahrenen Clubs. Das sind zumindest Vereine, die in den letzten Jahren in der zweiten und dritten Liga, teilweise auch sogar in der ersten Liga, also mit in einem Fall, eine ganze Menge mitbringen und auch eben Interesse haben. Dazu gehören einmal der Hallesche FC, der seit Jahren quasi die Drittliga-Garantiemannschaft ist, der FC Ingolstadt, der es sogar bis in die erste Bundesliga kurzzeitig geschafft hat, Jahn Regensburg und der SV Sandhausen, beides Absteiger jetzt aus der zweiten Liga, die aber eben, wie gesagt, durch die Leistung in der zweiten Liga dort auch tatsächlich ein paar Jahre jetzt vorhanden waren und jetzt erst seit einer gewissen Zeit dann jetzt in die dritte Liga abgestiegen sind. Dann haben wir die jungen Clubs, die, bei denen man sich so denkt, okay, das sind Namen, die vor allen Dingen, ja, so vom Namen her eher in die Richtung gehen, da könnte es vielleicht ein bisschen gefährlich werden, ne? Mal gucken. Da haben wir Viktoria Köln, den VfB Lübeck, Spielvereinigung Ulm und den SC Verl. Wenn man sich die Namen anguckt und dann sieht, okay, ne, die spielen jetzt irgendwie zum Beispiel gegen Dresden oder Mannheim oder ähnliches, dann hat man immer erstmal so das Gefühl, okay, die sind, ja, ich sag jetzt mal schon eher so Underdogs. Und dann haben wir die, ja, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen ganz jungen Clubs, das sind die zweiten Mannschaften, die Zweitvertretungen von Borussia Dortmund und dem SC Freiburg, die beide natürlich, ja, also man bezeichnet sie ab und zu auch als U23, was im Endeffekt ja nicht absolut stimmt, weil beide Mannschaften immer mal wieder auch so diese einen erfahrenen Spieler dabei haben. Aber im Endeffekt sind es Mannschaften, die natürlich als Zweitvertretungen auch dastehen und dementsprechend natürlich auch vor allen Dingen die Jugend der jeweiligen Mannschaft fördern sollen und auch wollen. Der SC Freiburg hat das im letzten Jahr besonders gut gemacht. Die zweite Mannschaft des SC Freiburg ist Zweiter in der Meisterschaft geworden, nur hinter der SV Elversberg, was natürlich auch schon eine ganze Menge aussagt. Vor, ich glaube, ein paar Jahren, 4, 5 Jahren ungefähr, ist die Zweitvertretung des FC Bayern München sogar Meister der dritten Liga geworden. Natürlich dadurch dann nicht aufgestiegen, weil Zweitvertretungen nur maximal bis zur dritten Liga spielen dürfen. Aber nichtsdestotrotz, das spricht natürlich auch dafür, dass da eine ganze Menge an Talenten dabei ist. Vor allen Dingen jetzt eben halt in Dortmund und Freiburg. Die Frage für die dritte Liga ist natürlich jetzt auch vor allen Dingen im oberen Bereich, wer sind denn die Favoriten? Wer hat denn eine realistische Chance, überhaupt dann auch wieder aus der dritten in die zweite Liga aufzusteigen? Natürlich würde man da zuallererst an die Absteiger aus dieser Saison aus der zweiten Liga denken. Das sind Bielefeld, Regensburg und Sandhausen. Es gibt jedoch zumindest 2 von 3 Mannschaften, wenn nicht sogar alle 3, die da deutliche Fragezeichen mitbringen. Was immer einhergeht mit einem Abstieg, ist natürlich auch eine Riesenveränderung des Kaders. Das ist bei allen 3 Vereinen der Fall. Bielefeld hat auch eine ganze Menge Veränderungen mitgenommen, hat aber von den 3 Clubs natürlich den größten Namen und den größten Ruf. Dementsprechend kann ich mir durchaus vorstellen, dass Bielefeld zumindest oben mitspielen wird. Ich bin gespannt, ob es dann am Ende wirklich für die ersten 3 Plätze reichen kann. Das ist nämlich durchaus eine Herausforderung. Ich denke, von den 3 Mannschaften die beste Chance hat tatsächlich Sandhausen. Sandhausen hat ebenfalls eine ganze Menge an Stammkräften aus dem letzten Jahr verloren, hat aber zum Beispiel auch Ruven Hennings verpflichten können, Stürmer von Fortuna Düsseldorf, der jahrelang ein klassischer Zweitliga-Veteranenstürmer ist, der immer seine Tore gemacht hat und der das mit Sicherheit auch in der dritten Liga vollziehen kann. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Regensburg würde ich persönlich da so ein kleines bisschen ausklammern, da die wirklich gefühlt jeden Leistungsträger aus der Zeit tatsächlich dann verloren haben, was echt auch schon arg bitter ist. Ich glaube, die werden sich eher so im, ja, vielleicht Mittelfeld oder oberen Mittelfeld tatsächlich der dritten Liga platzieren. Andere Mannschaften, die durchaus oben eine Rolle spielen könnten, sind in meinen Augen Dynamo Dresden, die letztes Jahr schon durchaus oben dabei waren, der FC Saarbrücken, Saarland-Konkurrent der SV Elversberg, die ja aufgestiegen ist, und auch Waldhof Mannheim hat da mit Sicherheit eine Chance. Und dann haben wir noch eine Mannschaft, die gerne zumindest in dem Bereich mitreden würde. Mal wieder, das ist quasi der HSV der dritten Liga mit 1860 München. Großer Name, großer Club, keine Frage, große Historie vor allem. Aber es reicht im Endeffekt irgendwie nie. Und im Endeffekt hat man immer so am Ende der Saison vor allen Dingen den Run, wo dann einfach Punkte abgegeben werden, die nicht abgegeben werden dürften, wo es einfach an was fehlt, wo wir einfach dann so ein bisschen, wo es dann auch einfach hakt, wo dann auch einfach wirklich die Leistung dann am Ende nicht mehr für die zweite Liga reicht. Und das ist genau das Problem bei den Münchnern und könnte es auch dieses Jahr wieder werden. Im Abstiegskampf sieht es in der dritten Liga ein bisschen ähnlich aus wie in vielen anderen Ligen, auch in den oberen. Natürlich stehen als allererstes mal auf dem Zettel die Aufsteiger. Das ist gar keine Frage. Das macht es aber in der dritten Liga nochmal für die Aufsteiger ein bisschen schwieriger, da sie aus den Regionalligen kommen, die ja einfach dann quasi die ersten, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, tatsächlichen Amateurligen sind. Und das ist das eigentliche Problem. Denn man kommt aus einem Level, wo man eben nur regional gegen Mannschaften aus dem eigenen Bereich spielt. Also sagen wir mal zum Beispiel Preußen Münster kommt aus der Regionalliga West, spielt fast nur oder sogar nur gegen Clubs aus Nordrhein-Westfalen. Da sind viele Zweitvertretungen dabei, wahrscheinlich zum Beispiel die zweite Mannschaft von Düsseldorf, von Mönchengladbach oder ähnliches. Das heißt, die dritte Liga ist da schon auch ein anderes Niveau. Interessanterweise ist aber auch gerade Münster eine der Mannschaften, die ich da so ein bisschen ausklammern würde, weil die den Kader nämlich gezielt gut mit Drittliga-erfahrenen Leuten verstärkt haben und deshalb in meinen Augen von den vier Aufsteigern durchaus auch die eheste Chance haben, da nachhaltig in der dritten Liga weiter drin zu bleiben. Hingegen wird es vor allen Dingen für Ulm mit Sicherheit nicht einfach. Auch Unterhaching ist zwar eine erfahrene Mannschaft in der Regionalliga Bayern gewesen, aber da fehlt es wahrscheinlich dann doch noch an einigen. Und wer ist der vierte Aufsteiger? Jetzt muss ich nochmal gucken. Lübeck, genau. Lübeck ist der vierte Aufsteiger. Auch die werden es nicht allzu leicht haben. Aus der dritten Liga bis dato werden allerdings vor allem Verl und Halle mit Sicherheit unten mit drin hängen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und das sind so die klassischen Abstiegskandidaten, die wir im Endeffekt haben. Jetzt nochmal zu der Frage, warum ist die dritte Liga so cool? Warum gefällt die mir so gut außerhalb vom MSV? Warum ist die so wichtig? In der dritten Liga, die dritte Liga reißt unheimlich viele Menschen mit. Sie nimmt unheimlich viele Zuschauer mit auf. Hatte letztes Jahr einen Zuschauerschnitt von den 20 Mannschaften von 8.200 Zuschauern. Insgesamt waren über 3,1 Millionen Leute bei Drittligaspielen. Das ist wirklich, das war ein Zuschauerrekord letztes Jahr für die dritte Liga. 8.200 im Schnitt. Das ist eine ganze Menge. Und vier Mannschaften, namentlich Dynamo Dresden, Rot-Weiß Essen, 1860 München und der MSV Duisburg, hatten einen höheren Zuschauerschnitt als Greuther Fürth und der erste FC Heidenheim in der zweiten Liga. Und Heidenheim ist letztes Jahr aufgestiegen in die Bundesliga. Das sagt doch alles darüber aus, warum diese dritte Liga so geil ist. Da gehen Leute hin und feiern sich ihre Mannschaft ab, egal in welcher Liga die spielt. Das sind Leidenschaften, die findet man teilweise auch bei bestimmten anderen Clubs von einer bestimmten, ja, eher minderen Größe dann nicht unbedingt, in der zweiten Liga spielen. Sandhausen und Regensburg beispielsweise, die jetzt halt in die dritte Liga abgestiegen sind, hatten letztes Jahr in der zweiten Liga mit Abstand den schlechtesten Zuschauerschnitt. Ja. Und dann haben wir hier Clubs, die in großen Städten spielen. Dresden, Essen, München, Duisburg. Das sind Großstädte in Deutschland, die natürlich auch eine ganze Menge an Fanpotenzial mitbringen. Und gerade das macht die dritte Liga so geil. Und dann zuletzt noch ein kleiner Exkurs. Da muss ich jetzt wenigstens eine Minute drüber sprechen, weil es halt mich emotional betrifft. Der MSV Duisburg ist jetzt seit vielen Jahren in der dritten Liga. Immer wieder darf ich mir irgendwelche Frotzeleien anhören darüber, ne, wenn andere Leute mit ihren tollen Bundesligamannschaften herkommen. Aber für mich macht das auch eine ganze Menge aus, dass ich diesen Club eben halt habe, mit dem man Leidenschaft teilen kann und auch Leidenschaft durchaus. Also man schafft auch Leiden damit im wortwörtlichen Sinne. Der MSV ist ein Club, der hat in den letzten Jahren unheimlich viel mitgemacht, wird wahrscheinlich auch dieses Jahr eher so im Mittelfeld, unteren Mittelfeldbereich der dritten Liga landen. Und die Saison wird für mich mit Sicherheit auch nicht allzu spaßig. Da bin ich ganz, ganz ehrlich. Also wir werden mit Sicherheit wieder Spiele haben, wo wir dann mal irgendwie, keine Ahnung, von Dresden oder Mannheim oder so mit 3-4-0 nach Hause geschickt werden. Aber das gehört ja auch irgendwo dazu. Diese Passion ist halt da und die werde ich auch so schnell nicht verlieren. Der MSV ist meine Mannschaft und das wird sich nicht mehr ändern. Ich bin gebürtiger Duisburger und ich glaube, jedem, der dieses Gefühl kennt, jeder Mensch, der so eine Verbindung hat zu seiner Mannschaft, zu seinem Verein, der würde mit dem durch dick und dünn gehen. Egal wie hoch, egal wie tief es geht, das gehört dazu und das ist vor allen Dingen auch der Grund, warum die dritte Liga so geil ist. Das war einmal mein Plädoyer für die dritte Liga. Schaut sie euch an, genießt die coolen Vereine, die dort drin spielen, Traditionsclubs. Vielleicht gibt es ja sogar einen bei euch in der Nähe, der dort vertreten ist. Vor allen Dingen in den großen Städten, wo einfach so ein Fanpotenzial durch die Historie der Vereine dabei ist, macht das einfach richtig Bock. Wir machen aber jetzt natürlich noch einen Sprung weiter und geben uns nochmal in die oberen Ligen, vor allen Dingen in den Bereich Transfers und News and Notes. Für die aktuellen News and Notes beginnen wir mit einem Gang in die Gerüchteküche. Wobei der mögliche Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern München mittlerweile eigentlich schon fast kein Gerücht mehr ist. Denn so wie wir es momentan aktuell hören, scheinen sich die beiden Clubs Bayern und Tottenham immer mehr anzunähern. Die Bayern sind momentan bei einem Gesamtangebot in Höhe von ungefähr 95 Millionen Euro. Tottenham will diesen Bereich noch auf über 100 Millionen Euro ausreizen. Das hat Daniel Levy wohl relativ klar gemacht in den Gesprächen mit den Bayern-Bossen. Dementsprechend muss das Angebot nochmal aufgestockt werden, um einen der besten Premier League-Stürmer der letzten Jahre nach München zu lotsen. Die Bayern sind aber fest davon überzeugt, dass es eben genau das ist, was sie brauchen, um endlich wieder erfolgreich zu sein. Thomas Tuchel hat zuletzt noch betont, dass es eben eine solche wahre Nummer 9 benötigt, um sorgenfrei in die Saison zu starten. Wobei man halt auch ganz klar sagen kann, dass es in diesem Jahr auch ohne wirklich gereicht hat. Aber gut, das ist halt der FC Bayern-Effekt. Eine weitere Nachricht, die beim FC Bayern interessant ist, war ein Interview, das Mathis Tell, der junge Franzose, dem Kicker gegeben hat, in dem er ganz klar gemacht hat, dass er eben nicht per Laie zu einer anderen Mannschaft wechseln möchte, um dort Erfahrung zu sammeln, sondern sich selbst beim FC Bayern durchsetzen möchte. Er fühlt sich dort sehr, sehr wohl, sieht sich in der Tradition anderer erfolgreicher Franzosen beim FC Bayern, wie zum Beispiel Bichente Lizarazu, der in dem Interview auch angesprochen wurde, und möchte eben dort seinen Karriereweg gehen und lange Zeit dort bleiben, wenn es ihm möglich ist. Während mit Harry Kane einer der besten Premier League-Spieler aller Zeiten eventuell den Weg in die Bundesliga sucht, wird einer der, ja, zumindest in letzter Zeit, jüngeren und erfolgreichen Bundesligaspieler wahrscheinlich den Weg nach England suchen. Dabei handelt es sich um Josko Gvardiol, der in die, ja, Suchscheinwerfer von Man City geraten ist, wenn man das so nennen will. Und nun berichtet Transferexperte Fabrizio Romano, dass ein Wechsel von Gvardiol zu City bereits in dieser Woche über die Bühne gehen könnte. City ist wohl bereit, ein Gesamtbündel und Paket von über 100 Millionen Euro umgerechnet an RB Leipzig zu überweisen, um den jungen kroatischen Verteidiger in seinen Reihen zu sehen. Was natürlich echt ein großer Verlust für die Bundesliga und auch für RB Leipzig wäre. Gvardiol ist einer der stärksten Verteidiger der Liga und das ist wirklich was, womit auch eine gute Mannschaft wie RB Leipzig dann definitiv zu kämpfen hätte. Ich meine, klar, mit dem Geld kann man natürlich dann für, ja, schlagkräftigen Ersatz sorgen, was wohl auch das Ziel der Roten Bullen ist, die bereits den Verteidiger Castello Luqueba von Olympique Lyon ins Visier genommen haben als möglichen Ersatz von Gvardiol. Nichtsdestotrotz, es wäre ein herber Verlust. Gvardiol hat sich unglaublich gut entwickelt, hat ja mit RB auch schon Champions League gespielt und große Erfahrungen sammeln können. Auch in der kroatischen Nationalmannschaft ist er bereits gesetzt und einer der Top-Verteidiger. Von daher in meinen Augen ganz klar ein Riesenverlust für RB, wenn das tatsächlich am Ende dieser Woche über die Bühne gehen sollte. Verstärkt hingegen hat sich auf der anderen Seite der VfB Stuttgart. Dieser hat nämlich Dennis Undaf von Brighton verpflichten können. Zunächst mit einer Leihe, die jedoch eine Kaufoption im zweistelligen Millionenbereich enthält. Undaf ist vor ein paar Jahren aus der dritten Liga mehr oder weniger in den Fokus geraten, hat dort für Meppen gespielt. Ich habe ihn mehrfach gesehen, auch damals noch in den Jahren mit dem MSV beispielsweise. In der dritten Liga bereits sehr, sehr erfolgreicher Torschütze und allgemein Spieler mit sehr, sehr viel Talent. Von dort hat er einen, ich sag jetzt mal, mutigen Karriereschritt begangen und ist in die zweite belgische Liga gegangen zu Saint-Gilloise. Der Club sollte ja mittlerweile einigen von uns ein Name sein, dadurch, dass sie in der Europa League auch schon gegen Union Berlin und Bayer Leverkusen gespielt haben. Das liegt nicht zuletzt auch an Dennis Undaf, denn er hat dazu beigetragen, dass Saint-Gilloise nicht nur in seiner ersten Saison dort aufgestiegen ist, sondern in der Folgesaison Platz 2 in der belgischen Meisterschaft belegt hat. Das sagt schon eine ganze Menge aus. Dementsprechend hat dann auch der britische Club Brighton seine Fühler nach Undaf ausgestreckt, der bisher mit seinen 27 Jahren noch kein Nationalspieler ist, sowohl einen deutschen als auch einen türkischen Pass innehat. Technisch gesehen könnte Undaf also für beide Länder spielen, sagt aber von sich selbst, sein Traum ist, bei der EM 2024 für die deutsche Nationalmannschaft aufzulaufen. Und man muss sagen, das ist eigentlich total faszinierend, aber es könnte sein, dass Dennis Undaf einer der besten deutschen Stürmer in der aktuellen Phase ist. Also einer der besten Stürmer, die für Deutschland spielen können, sagen wir es so. Ich meine, wen haben wir noch als Alternative? Wir haben Füllkrug, okay, der letztes Jahr Torschützenkönig geworden ist. Das würde ich schon noch sagen, dass Niklas Füllkrug da leicht davor ist. Allerdings hat Undaf noch jede Menge Talent und ist ein paar Jahre jünger. Dann, ja, von Augsburg eventuell, mein Gott, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Berisha ist auch noch eine Alternative. Ich persönlich bin zwar nicht der größte Fan von ihm, aber er gehört definitiv in dieses Gespräch. Und ich vermute mal, wenn mir jetzt keiner entfleucht, dann sind wir wahrscheinlich schon bei Robert Glatzel. Was natürlich irgendwie echt ein trauriges Statement ist, dass der vielleicht dritt- oder viertbeste deutsche Stürmer in der zweiten Liga spielt. Aber es ist im Endeffekt eine Tatsache. Dementsprechend sehe ich eine Chance für Dennis Undav, da auf jeden Fall eine Rolle zu finden. Und wenn er in Stuttgart dann auch jetzt spielt, ist natürlich die andere Frage, was passiert mit Serhou Guirassy? Der hat nämlich in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel drin, die ihm einen Ausstieg, ich glaube, bis zum 20. August ermöglicht für einen zweistelligen Millionenbetrag. Jetzt ist natürlich die Frage, will der VfB den als Stürmer behalten? Wollen die mit beiden Leuten spielen? Soll es ein Doppelsturm werden, eine Doppelsturmspitze? Oder zum Beispiel, dass Undav eher in der hängenden Spitze agiert und Guirassy davor? Weil Talent genug haben die beide auf jeden Fall. Also die gehören zu den besten Spielern dann beim VfB, vor allen Dingen in der Offensivabteilung. Dementsprechend sollten da, wenn beide bleiben, auch beide spielen. Aber natürlich ist die Frage, ob dann Guirassy auch beim VfB gehalten wird. Ebenfalls in seine Heimat wechseln wird wohl Ousmane Dembélé. Der Franzose hat das Angebot von Paris Saint-Germain akzeptiert und wird Barcelona voraussichtlich nach der Unterschrift beim französischen Meister verlassen. Das schockiert vor allen Dingen seinen Trainer oder ehemaligen Trainer Xavi, der fest mit Dembélé für die neue Saison gerechnet hat und dementsprechend sehr, sehr enttäuscht und überrascht über den Transfer ist. Dembélé hat sich nach einer langen Findungsphase beim FC Barcelona eigentlich echt zu einem guten Spieler und vor allen Dingen auch zu einer Stammkraft gemausert. Dementsprechend kann ich da durchaus Xavis ja, leichten Schock irgendwo verstehen. Vor allen Dingen, wenn man damit rechnet, dass er quasi neben Lewandowski dann im Sturm wieder auflaufen wird. Nichtsdestotrotz, bei der Option, die glaube ich irgendwie um die 50 Millionen Euro betrug, also da könnten auch andere Vereine durchaus drauf kommen, da eventuell. Die Frage ist jetzt natürlich, jetzt hat Barcelona wieder Geld zur Verfügung. 50 Millionen ist eine Menge. Und was wird daraus gemacht? Laut Kicker-Informationen steht unter anderem João Cancelo dort auf der Liste. Es wird nämlich ein neuer Rechtsverteidiger gesucht und der Ex-Münchner steht ja bei City weiterhin irgendwie nicht so hundertprozentig in ja, den festen Diensten von Pep Guardiola. Also Guardiola hat zwar in Interviews mehrfach betont, dass Cancelo zur Mannschaft gehört und er dementsprechend damit rechnet, dass er da ist, es sei denn, es kommt zu noch etwaigen Veränderungen oder Wechseln. Und ja, dazu scheint es jetzt zumindest beim FC Barcelona zu Interesse zu kommen, weshalb Cancelo da mit Sicherheit eine gute Rolle ausfüllen könnte. In meinen Augen ist das genau der Rechtsverteidiger, der vom FC Barcelona gesucht wird. Und auch bei Bayern hat er sich durchaus nicht schlecht gemacht. Ich habe persönlich auch nie so wirklich verstanden, was das Problem war oder warum City den unbedingt abgeben wollte. Von daher kann ich mir das durchaus vorstellen und halte das Pairing da auch in dem Sinne für definitiv passend. Zu guter Letzt bei den heutigen News and Notes möchte ich euch mitnehmen an einen wahrlich zauberhaften Ort. Einen Ort, an dem Milch und Honig fließen. Einen Ort, an dem sich nur die Besten der Besten aufhalten. Ganz recht, wir wagen den Weg in die Funso Hall of Fame. Die Funso Hall of Fame dürfen nur ausgewählte Mitglieder betreten oder daran teilhaben. Es handelt sich hierbei um Fußballer, die entweder Besonderes geleistet haben, sei es in ihrer kompletten Karriere oder teilweise auch nur in einzelnen Momenten. Technisch gesehen gibt es gar keine vollständige Liste, die wird tatsächlich erst im Laufe dieses Podcasts hier so richtig entstehen. Aber wir haben ein besonderes Gründungsmitglied der Funso Hall of Fame, der seine Karriere beendet hat. Ich rede natürlich vom langjährigen italienischen Nationaltorwart Gianluigi Buffon. Buffon in seiner Karriere unstreitbar einer der besten Torhüter seiner Zeit. Ich glaube, das ist komplett unbestreitbar. 1995 hat er seine Karriere beim AC Parma begonnen und hat erst in diesem Jahr seine Karriere beendet. Das sind 28 Jahre im Profifußball. 28 Jahre, stellt euch das nochmal bitte vor. Spielte 6 Jahre in Parma, bis er 2001 für die damalige Rekordsumme für einen Torhüter, 54,1 Millionen Euro, zu Juventus Turin wechselte. Dort wurde Gigi Buffon zu einem Helden, zu einem wahrhaft großen Helden, der es in seiner Karriere zu einigen Erfolgen brachte. Nicht nur auf persönlicher Ebene, wurde 5-mal Welttorhüter, sondern auch auf Team- und Nationalmannschaftsebene. Besonders die Weltmeisterschaft 2006 ist natürlich einigen von uns im Gedächtnis geblieben. Nicht nur wegen der tragischen Rolle, die er in der Niederlage der deutschen Mannschaft im Halbfinale hatte, sondern auch wegen dem letztendlichen Sieg der Italiener im Finale gegen Frankreich. Buffon ist zu einer Legende geworden. Auch in Italien selbst, auch bei Juventus Turin, was vor allen Dingen damit zu tun hatte, dass er mit dem Zwangsabstieg, den Juventus 2006, also nach der WM, machen musste, aufgrund von, ich glaube, was war es, auch irgendwie ein Wettskandal oder irgendwie so ein Shit. Er hat sehr, sehr früh klar gemacht, dass er der Mannschaft beistehen und mit der Mannschaft in die Serie B gehen wird und hat diesen Weg vollzogen. Er ist in die Serie B gegangen mit Juventus Turin, trotz wahrscheinlich mehr als genug Angeboten zu der Zeit, und ist wieder aufgestiegen und hat auch danach mit Juve mehr als eine Menge Titel holen können. 2017 hat Gigi Buffon seine Nationalmannschaftskarriere mit 176 Spielen als Rekordnationalspieler Italiens beendet. Und 2018 folgte schließlich auch der Wechsel von Juventus Turin zu Paris Saint-Germain, bei dem er nur eine relativ kurze Zeit eine wirkliche Rolle gespielt hat, muss man ganz ehrlich zugeben. Nichtsdestotrotz gewann er auch mit Paris die französische Meisterschaft, kehrte zu Juventus Turin zurück und 2021 schließlich zu seinem Heimatverein nach Parma. Wobei man sagen muss, Parma ist jetzt mittlerweile nicht mehr derselbe Verein wie noch vor einigen Jahren, als Buffon seine Karriere damals begonnen hat, sondern es handelt sich heute um den Club Parma Calcio, der nichtsdestotrotz immerhin aus der Stadt stammt, in der Buffon alles damals begann. Faszinierend ist, außerhalb von dem Rekord für italienische Nationalspieler hält Buffon außerdem den Rekord für Spiele in der Serie A mit 658 Spielen. 658 Spiele. Klar, er ist ein Torwart. Torhüter können natürlich bis zu einem etwas höheren Alter spielen als die meisten Feldspieler. Das muss man ehrlicherweise zugeben. Nichtsdestotrotz, der Mann ist 45 Jahre alt und beendet gerade erst jetzt seine Karriere. Das ist trotzdem immer noch unfassbar. In Italien haben die meisten Leute sicher gedacht, dass nach Dino Zoff kein so legendärer Torwart jemals wiederkommen kann. Doch Gigi Buffon hat es geschafft und die Herzen aller Italiener für sich gewonnen. Chapeau Gianluigi Buffon auf eine große Karriere und herzlich willkommen in der Funso Hall of Fame. Die Funso Hall of Fame. Zu guter Letzt noch eine schnelle Meldung. Ein weiterer Wechsel ist vollzogen. Kerim Demirbay, ehemaliger Rekordeinkauf von Bayer Leverkusen, wird den Verein verlassen und sich Galatasaray Istanbul anschließen. Damit hat Leverkusen ein Feld quasi, wo bereits zu viele Spieler mehr oder weniger jetzt vorhanden sind, ein wenig freigeräumt. Dass es gerade Demirbay ist, der mittlerweile schon seit 2019 bei der Werkself aktiv war und damals für 32 Millionen Euro geholt wurde, ist natürlich ein bisschen bitter als Identifikationsfaktor. Nichtsdestotrotz sagt es auch eine Menge darüber aus, wo Demirbays Rolle momentan aktuell bei Bayer wäre. Dementsprechend macht der Transfer da durchaus Sinn und ist mit Sicherheit auch für Galatasaray Istanbul ein Gewinn. Die an die Bayer 11, ich glaube mit Boni-Zahlungen, wenn alles soweit kommt, um die 6 Millionen Euro überweisen. Demirbay, mittlerweile 30 Jahre alt, ist auch deutscher Nationalspieler gewesen, das darf man nicht vergessen. Und wechselt nun in die Türkei, um dort Galatasaray zu helfen, die türkische Meisterschaft zu verteidigen. Und nun kommen wir zum allerletzten. Eigentlich wollte ich jetzt eine schöne Verabschiedung aufnehmen. Allerdings sind wir tatsächlich beim allerletzten angekommen. Live-Reaction. Deutschland gegen Südkorea, das Spiel ist vorbei, seit ein paar Minuten ungefähr. 1:1 geht es aus, die deutsche Damen-Nationalmannschaft scheidet in der Vorrunde aus. In einer Gruppe mit Südkorea, Marokko und Kolumbien. Wir haben den Tiefpunkt erreicht, Ladies and Gentlemen. Der deutsche Fußball ist tot. Wir haben es geschafft. Wir haben es sogar geschafft, tatsächlich die Damen auch noch irgendwie dahin zu kriegen, dass nichts mehr geht. Dass nichts mehr geht, dass kein Mut, kein Optimismus, nichts mehr da ist. Ich weiß nicht wirklich, was ich sagen soll. Ich bin total, also diejenigen, die mich kennen, wissen, ich habe tatsächlich zu den Herren mittlerweile eine sehr, sehr schwierige Beziehung gewonnen, weil ich mir einfach denke, für mich ist das da alles, was da läuft, einfach nur noch Mist. Ich finde Hansi Flick total lächerlich, ich finde diese Mannschaft total lächerlich und ich wünsche mir, dass sie weiterhin verlieren, damit wir endlich mal eine großgreifende irgendwie Veränderung in diesem Scheißverband endlich mal sehen. Bei den Damen ist mir das definitiv nicht so gegangen. Ich bin in diese WM gegangen mit dem Gefühl, dass ich mir wünsche, dass die das reißen, dass die weit kommen, dass die ähnlich wie bei der Europameisterschaft es schaffen, ihr Zeichen dazu setzen und oben mitzuspielen. Umso schockierter darf man nach so einem Ergebnis auf jeden Fall sein. Und man kann das jetzt nicht an einzelnen Faktoren sofort von vornherein festmachen. Dazu braucht es auch ein bisschen Zeit, dazu braucht es ein bisschen Analyse. Wir müssen uns da um verschiedene Dinge kümmern, ob es Trainer ist, ob es Verband ist, ob es Aufstellungen sind, was auch immer. Aber das ist einfach ein Schock. Es ist ein riesengroßer Schock. Und wie gesagt, dass das jetzt natürlich alles zusammenkommt, dass wir jetzt eine deutsche Mannschaft haben bei den Herren, die momentan außerhalb jeglicher Konkurrenz steht und nichts mehr auf die Beine stellen kann, dass die U21 in ihrem Turnier in der Vorrunde rausfliegt und man nicht das Gefühl hat, dass in der deutschen Jugend auch nur irgendetwas nachrückt, sportlich gesehen. Und dass jetzt auch noch die deutschen Damen, die als letztes Aushängeschild irgendwo noch dastanden und man gedacht hat, okay, die sind immerhin diejenigen, auf die wir uns verlassen können. Die werden schon eine tolle WM spielen, die werden schon oben dabei sein. Und da wurde auch nichts draus. Und wieder stehen wir hier und fragen uns, wohin soll das jetzt gehen? Was passiert jetzt? Ich persönlich würde mir wünschen, dass da endlich mal jemand irgendwie was aufrüttelt, weil da ist was ganz, 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 ganz Schlimmes los in diesem Verband. Der DFB kann so nicht weiter existieren. Der deutsche Fußball in den Nationalmannschaften kann so nicht weiter existieren. Wir machen uns lächerlich in sämtlichen Turnieren, an denen wir teilnehmen, weltweit, europaweit, in Freundschaftsspielen und in allen möglichen Wettbewerben. Und das darf einfach nicht so weitergehen. Ich bin fassungslos. Ich bin fassungslos. Und wie gesagt, das sage ich als jemand, der eigentlich nicht allzu viel Wert auf die Nationalmannschaft gibt. Bei den Damen mag das anders sein als bei den Herren. Da liegt mir das schon am Herzen, dass die da auch gut dabei sind. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine Schande, wo manche Leute diesen Verband und diese Nationalmannschaften hingebracht haben. Es ist eine Tatsache, dass wir so nicht weitermachen können. Wir können lediglich weitermachen und uns darauf konzentrieren, dass immerhin die nächsten Ligen ja jetzt weitergehen. Wir haben dritte Liga am Wochenende, wir haben danach DFB-Pokal, erste Liga und internationalen Fußball. Darauf werden wir uns konzentrieren. Wenn Nationalmannschaftsspiele stattfinden werden, vor allen Dingen ja Freundschaftsspiele traurigerweise, mal gucken, wo da der Fokus liegen wird, ob ich mich darauf einlassen kann, dann irgendwie was mit denen zu tun zu haben, weil ehrlich gesagt geht mir das einfach alles nur noch auf den Sack. Aber wir versuchen optimistisch zu bleiben. Wir schauen erstmal auf eine neue Saison, auch wenn es jetzt gerade nach dem Ergebnis schwerfällt und nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft sehr, sehr schwerfällt. Aber was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Uns bleibt nur noch die Hoffnung, dass wir irgendwann wieder vorankommen. Und dass endlich mal der Umschwung da stattfindet und vielleicht einmal eine Revolution passiert, die das Ganze endlich mal in die richtige Richtung bewegt. Denn so kann das auf jeden Fall nicht weitergehen. Wir hören uns am Montag mit der Preview der Erstliga-Vereine. Alle 18 Mannschaften dran, wie bereits gesagt. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen mehr Optimismus mitnehmen als ich nach dem Spiel. Und ich würde sagen, wir hören uns am Montag. Macht's gut, schönes Wochenende.